ja, Jünger machen oder damit Leute als Jünger wachsen, dafür brauchen sie letztlich auch Aufgaben. Also ich denke, niemand kann schneller wachsen, als wenn er selber eine Aufgabe tut, von anderen lernen. Das ist das eine, aber ja, selber was machen, das bringt dann doch oft besonders viel, um schnell voranzukommen. Und ja gut, wenn eine Gemeinde wächst, was ja der Normalzustand sein sollte und auch der Idealzustand ist, dann wird es da auch immer wieder den einen oder anderen Dienst geben. Allerdings heißt es nicht unbedingt, dass man jetzt krampfhaft jedes Mal neue Dienste beginnen muss, sondern vorrangig sollten wir natürlich erstmal die Dienste nutzen, die wir haben. Aber ja, wenn genug Besetzung da ist, dann darf natürlich auch gerne was Neues gegründet werden. Bei uns in der Gemeinde gibt es ja auch eine ganze Liste mit Diensten, die ist relativ umfangreich. Und wenn einer die sehen möchte, auch wenn ich denke, dass die meisten von euch die Liste schon mal selber in der Hand hatten und auch ausfüllen durften, aber wenn es jemanden interessiert, was da draufsteht, dann haben wir nach der Bibelstunde auch noch ein paar da liegen. Dann könnt ihr mal anschauen, was es da noch für Dienste gibt. Das ist nämlich eigentlich eine ganze Menge und auch einiges, wo man gar nicht so wirklich drauf kommt, wenn man mal nur so ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, Jüngerschaft ist jetzt natürlich auch was, das kann man nicht unbedingt in Zahlen messen. Also eine Gemeinde, die kann zwar vielleicht groß werden, aber das heißt nicht unbedingt, dass nur weil die Mitglieder viele sind, dass dann auch wirklich da geistliches Wachstum stattfindet beim Einzelnen, sondern das heißt erstmal an sich einfach nur, dass die Gemeinde groß wird und sagt über die Qualität, die diese Gemeinde hat, eigentlich nichts aus. Und ja, so ist es natürlich die Aufgabe von der Gemeinde als solche, aber natürlich speziell von den Leitern, vor allem von den Ältesten, dass sie da die Leute voranbringen in ihrem geistlichen Wachstum. Und das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe von Pastoren und von Ältesten, dass sie sich speziell darauf konzentrieren, auf Wachstum, weil da sehr viele Sachen drunter fallen. Und jetzt weniger das, wie es leider auch in den Gemeinden irgendwo Normalzustand ist, dass die Pastoren relativ viel mit Verwaltung beschäftigt sind, sondern ja, ihre Aufgabe wäre wirklich, das geistliche Wachstum voranzubringen. Okay, so viel mal zum Anfang. Fangen wir auch gleich an mit unserer ersten Bibelstelle. Das ist Johannes Kapitel 1, die Verse 35 bis 41. Wir ja, sind hier ganz am Anfang des Evangeliums. Und wer sind jetzt hier, beziehungsweise ja, wer ergreift hier in dieser Geschichte die Initiative? Wir sehen jetzt Jünger oder Leute, die Jünger werden. Und von wem geht hier die Initiative aus? Die Jünger, oder? Ja, so ist es eigentlich auch, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist es nicht selten der Fall, dass die Initiative wenigstens ein Stück weit mal von ihnen selber ausgeht. Also jemand, der sich völlig zusperrt und für alles verschließt, den kann man eigentlich schwer erreichen, sondern es ist oft eine gewisse Eigeninitiative da. Jetzt ist für uns die Frage als Gemeinde, wenn jetzt ein Mensch so eine Eigeninitiative hat, und tritt an uns heran als Gemeinde oder tritt auf einzelne Geschwister zu. Wo können wir denjenigen hinbringen, der die Initiative zeigt? Was fällt euch da ein? Gottesdienst, genau. Kinderstunde bei Kindern, genau. Okay, dass du dann selber quasi, ja, wie soll ich sagen, dass du was vorlebst, so meinst du es. Okay, aber also das ist für mich insofern noch ein bisschen abstrakt. Also wir sagen, ja, wir bringen denjenigen zu Jesus, okay, wir sprechen vielleicht mit ihm drüber oder wir zeigen ihm mal die Bibel, aber das reicht ja im Grunde nicht. Also da muss ja noch irgendwas hinterherkommen, weil wenn ich ihm einmal die Bibel zeige und sage dann, ja, auf Wiedersehen, tschüss für immer, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel nützen oder vielleicht auch gar nichts nützen. Also wir müssen ja noch einen Schritt weitergehen, wenn wir da jetzt jemanden stehen haben, der kommt und sieht. Wir erklären es ihm und okay, wir haben ihm das Evangelium erklärt und jetzt weiter. Jetzt sagt er, okay, das habe ich verstanden, das Evangelium. Was mache ich jetzt als nächstes mit dem? Okay, ich bete für ihn. Und dann, was mache ich dann mit ihm? Ja, genau. Also ich denke, über kurz oder lang, derjenige, der muss in die Gemeinschaft von Gläubigen. Also ein Mensch ohne Gemeinde, das ist biblisch überhaupt nicht vorgesehen. Also ihr findet eigentlich in der ganzen Bibel nicht einen einzigen Menschen, wo das irgendwie als idealer Zustand angesehen wird, dass der alleine lebt. Ich habe zum Beispiel mal einen getroffen. Ja, das war eigentlich das typische Beispiel, was dir passiert, wenn du alleine bist. Der wusste nicht, dass ich auch Christ bin, und der hat dann halt manches so erklärt aus der Bibel, aber das war eigentlich sehr elementar. Also das hätten mir die Kinder, Gottesdienstkinder bestimmt auch erklären können. Und dann hat er halt gesagt, nee, er ist in keiner Gemeinde, weil er braucht es nicht, er sieht da keine Notwendigkeit drin. Und dann hat er da eben so manches erzählt. Und dann hat er auch gesagt, ja schau mal, die ganzen Dinge, die ich dir jetzt erzählt habe, hättest du mir jetzt sowas erzählen können? Da habe ich gesagt, ja, das hätte ich dir auch erzählen können. Aber da habe ich halt gemerkt, ja, der ist eigentlich wahnsinnig stolz geworden, weil er alleine war. Der hatte eigentlich keinen Vergleichsmaßstab mehr, an was er sich ausrichten konnte, sondern der hat sich selber gesehen, hat gemerkt, gut, mein Bibelwissen ist höher als das von 99% der Durchschnittsdeutschen, was ja auch nicht besonders schwierig ist. Und dadurch ist er eigentlich sehr stolz geworden. Und da habe ich gedacht, das wäre dir nicht passiert, dass du so stolz wärst, wenn du in der Gemeinde wärst, weil er war da ganz von sich eingenommen, was er alles Tolles weiß. Und wie gesagt, jedes Kindergottesdienstkind hätte das Gleiche sagen können. Also es war eigentlich nichts Besonderes. Und deswegen, ein Christ gehört halt in die Gemeinde rein. Also über kurz oder lang muss er da rein. Ja, also das denke ich eben auch, man muss Menschen auch zeigen, es gibt noch mehr Christen, ich bin nicht der einzige Christ, den du kennst, oder du bist nicht der einzige, sondern es gibt ganz viele, es gibt noch viel mehr von denen, und du kannst von vielen was lernen. Und ja, ich denke, ein Merkmal, was vor allem die Gemeinden im Neuen Testament auch ausgezeichnet hat, aber sie auch heute immer noch auszeichnen soll und das bei manchen Gemeinden bestimmt auch tun, ist, dass die Abgrenzung vom Christentum zu manch anderer Religion oder eigentlich zu jeder anderen Religion auch die Nächstenliebe ist, die ja, die meisten Religionen in der Form wenig bis gar nicht kennen. Und auch das kann man halt in der Gemeinde sehr praktisch vorleben und damit zeigen, okay, hier ist was anders als im Sportverein oder im Gesangsverein. Also da gibt es jetzt auch nicht eine Checkliste, wo man sagt, da hast du verschiedene Punkte und die machst du jetzt alle der Reihe nach durch, sondern klar, es gibt da auch verschiedene Wege, aber über kurz oder lang gehört jemand, der, wie soll ich sagen, der wirklich lernen will über den Glauben, der gehört irgendwo in eine Ortsgemeinde rein. Ja, okay, nächste Bibelstelle, Matthäus 4, 18 bis 22. Jetzt heißt es nicht mehr, kommt und seht, sondern folge mir nach. Schauen wir mal den Unterschied an. Wer ist diesmal der Handelnde oder die Handelnden? Also diesmal ergreift Jesus die Initiative, nicht die Jünger, sondern diesmal sind wir den Herrn selber, der die Initiative ergreift. Gut, die Geschichte wirkt eigentlich fast wie die gleiche, aber es ist seither einige Zeit vergangen, also zwischen der Geschichte und der Geschichte in Johannes 1, liegt doch einige Zeit. Und wo ist jetzt der Unterschied von den beiden Geschichten? Auch wenn sie fast gleich wirken, gibt es doch noch einen Unterschied. Gerade in Bezug auf Nachfolge und, wie der Matthias schon gesagt hat, Zeit oder Alltag ausrichten. Wo seht ihr hier den Unterschied? Wobei, sie hatten ihn ja vorher schon mal gesehen, aber sie haben, wie viel? Genau, also sie haben halt noch nicht ihren, wie soll ich sagen, sie haben noch nicht ihren ganzen Tagesablauf nach ihm ausgerichtet gehabt, sondern sie sind ihm immer mal wieder gefolgt, sie haben was gesehen, dann sind sie wieder an ihre Arbeit gegangen und jetzt haben wir eigentlich so einen Punkt, wo Jesus sagt, so und jetzt folgt nur noch mir nach und lasst alles andere. Und ab dann sehen wir die Jünger eigentlich auch nicht mehr bei ihrer Arbeit, die sie vorher mal hatten, sondern dann sehen wir sie eigentlich jetzt nur noch in der Gegenwart von Jesus. Ja, auf jeden Fall. Also das ist denke ich, die deutlichste Berufung, die Menschen hatten, wenn sie, erstens das, sowieso dann als Apostel, aber die sind auch direkt von Jesus ausgewählt worden. Also sie waren dann bei ihm und haben ihn jahrelang, während er Mensch war, vor Ort sehen können und sind ganz persönlich leibhaftig von ihm angesprochen worden. Also auf jeden Fall Berufung, ganz klar. Ja, gut, jetzt sind die Menschen berufen worden, jetzt sind sie quasi vollzeitliche Jünger oder Christen, kann man sagen, so wie jeder Christ eigentlich vollzeitlich Christ ist, vielleicht nicht im vollzeitigen Dienst ausschließlich, aber vollzeitig Christ auf jeden Fall. Gut, Jetzt haben wir jemanden, er ist gerade berufen worden von Jesus. Was machen wir jetzt mit demjenigen, der jetzt wirklich auch sagt, ja, jetzt, ich will Christ sein, ich habe es verstanden, ich will mein Leben mit Jesus leben. Hilf du mir jetzt dabei. Was machst du jetzt mit demjenigen, wenn der vor dir steht? Also ich denke, man muss denjenigen irgendwie weiterbringen. Also irgendwas muss man mit dem machen. Wir haben ja jetzt hier gerade einen Menschen, der hat vielleicht noch gar nichts gehört, der hat sowieso noch nie in seinem Leben die Bibel durchgelesen, der weiß überhaupt nicht, was Christen glauben. Also wenn der an Christen denkt, dann denkt er vielleicht an alle Menschen, die um sich rum sind. Aber das heißt ja nicht, dass alle Menschen, die hier in Deutschland rumlaufen, wirklich Christen sind. Sonst geht es darum, man muss dem ja erstmal zeigen, okay, was glaubt ein Christ überhaupt? Was ist denn der Unterschied von einem Christen zu einem Hindu oder Moslem oder Juden oder was auch immer? Was ist da anders? Ich denke, da gehört vielleicht ein Glaubensgrundkurs zum Beispiel dazu, dass man ihm erstmal die wichtigsten Grundlagen erklärt und sagt, okay, so, so, so. Und hier kann er dann halt auch vielleicht manches lernen. Und ich glaube, da werden die meisten auch viele Fragen haben. Gerade auch, wenn es um praktische Dinge geht. Also das muss man ihnen halt auch irgendwie beibringen, dass sie sagen, ja, was darf ich denn jetzt oder was darf ich nicht mehr? Gibt es vielleicht irgendwas in meinem Leben, was ich jetzt ändern muss? Und das ist, das ist bei den meisten Leuten, gibt es da einiges in dem Moment, wo sie sich bekehren, was bisher vielleicht normal war. Aber wo man dann sagt, nee, das sollte jetzt manches aufhören, weil das eigentlich nicht das ist, wie die Bibel uns sagt, dass wir leben sollen. Und ich denke, man muss demjenigen auch beibringen, du musst das Evangelium, das, was du jetzt verstanden hast, das musst du auch weitergeben. Also das behältst du nicht für dich und verschwindest 10 Jahre in deiner Kammer, bis du die ganze Bibel auswendig kannst, sondern das geht eigentlich gleich weiter. Also das haben wir jetzt auch in beiden Geschichten sehen können, in der Geschichte mit Johannes eigentlich noch deutlicher. Sie sehen Jesus, sie erkennen ihn, sie sagen, das ist der Messias und direkt geht er dann zum Nächsten und sagt, ich habe den Messias gefunden, da ist er, schau ihn auch an. Also da sehen wir nicht, dass da Jahre dazwischen liegen, sondern das beginnt sofort. In dem Moment, wo es einer verstanden hat, geht es damit auch weiter. Ja, und ansonsten zum Beispiel das, was der Martin auch gesagt hat, also verschiedene Dinge. Manchmal gibt es auch Taufunterricht bei manchen, bietet nicht jede Gemeinde an, aber ja, wäre vielleicht auch vergleichbar mit einem Glaubensgrundkurs. Und ist dir auch manches aufgefallen, wo du sagst, da habe ich dann irgendwas in meinem Leben geändert, entweder nach einer gewissen Zeit oder habe es stückweise geändert oder vielleicht auch sofort, dass ich direkt manches geändert habe? Würdest du sagen, es kann sein, dass jemand Christ wird und es ist in Ordnung oder normal, wenn sich da nichts ändert? Okay, aber wenn sich für den Rest ihres Lebens nichts ändert? Dann denke ich, ist was schiefgelaufen, oder? Also ich denke, es ist auch normal, dass es immer irgendeine Veränderung gibt. Also einer, der sagt, ja, ich bin Christ geworden, aber in meinem Leben hat sich gar nichts geändert und da ist alles gleich geblieben wie vorher. Ich glaube, da stimmt was nicht. Also irgendwo muss da der Fehler drin sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der 100% aus der Welt kommt, dass der trotzdem quasi voll in der Welt gelebt hat und es war alles gut und in Ordnung so, sondern irgendwas gibt es da immer, natürlich beim einen mehr und beim anderen weniger. Okay, die nächste Bibelstelle finden wir jetzt im Markus-Evangelium im Kapitel 3. Da wollen wir auch mal reinschauen. Da sehen wir jetzt im Grunde, wie es wieder ein bisschen weitergeht. Markus 3, Verse 13 bis 15. Was ist jetzt hier passiert? Die Jünger sind jetzt schon ein bisschen länger bei Jesus. Was macht er jetzt mit ihnen? Wie ist jetzt ihre Entwicklung eigentlich weitergegangen? Wie soll jetzt die Entwicklung von dem Musterchristen, den wir jetzt quasi von der Bekehrung immer weiter begleiten, wie soll es jetzt bei dem weitergehen? Ja? Genau, also jetzt kommen endlich Aufgaben dazu. Gut, was können das für Aufgaben sein? Zu predigen, ist das vergleichbar mit dem Predigtdienst, den wir jetzt in der Gemeinde haben, der Lehrdienst, oder war das irgendwie anders, was die gemacht haben? Ja, ins Wasser waren sie schon geschmissen, aber ist es jetzt genau das Identische, dass wir sehen, das ist der typische Verlauf, du bekehrst dich und dann stehst du vorne auf der Kanzel als nächstes? Ist das der übliche Schritt? Nein, das ist nicht der übliche Schritt. Also ich denke, was es hier eher trifft, und sei es die Predigten, sie haben vor allem evangelisiert. Ja? Also sie waren jetzt nicht sofort die Bibellehrer, aber sie sind vielleicht deutlich schneller geworden, als es unser einer heute wird. Das mag natürlich sein. Ja, was kann noch eine Aufgabe sein für einen Christen, der jetzt ein paar Monate oder so gläubig ist? Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Wie können wir ihn einsetzen? Okay, wie evangelisieren, wie könnte das bei uns zum Beispiel ausschauen, konkret in unserer Gemeinde? Was gäbe es da? Zum Büchertisch zum Beispiel, genau. Kranke besuchen, genau. Fällt euch noch was ein? Praktischer Dienst, was ist so ein praktischer Dienst? Ja, genau. Putzdienst, Küchendienst, sonst was. Ja, genau. Also das klingt zwar eigentlich banal, aber das ist, also aus meiner Sicht ist das absolut der biblische Weg, dass es mit Putzdienst und sonst was anfängt. Und einen anderen Weg halte ich eigentlich nicht für gut. Und ich denke, das kann man biblisch auch sehr, sehr gut belegen, dass es so ist. Unter anderem, wenn man den König David mal anschaut, wie seine Entwicklung war, dann sieht man eigentlich sehr klar diese Entwicklung. Das ist eigentlich was, was ein bisschen unserem Zeitgeist widerstrebt, dass man sagt, fang mit niederen Diensten an, weil niedere Dienste, das klingt so blöd und das will keiner machen. Aber ich habe mich auch mal mit einem Christen unterhalten und da habe ich eigentlich genau das beobachten können. Da habe ich gesagt, ja, welche Dienste hast du denn in deiner Gemeinde? Hat er gesagt, ja, ich habe gar keine Dienste in der Gemeinde. Da habe ich gesagt, naja, haben die keinen Dienst für dich? Haben die da nichts? Hat er gesagt, ja, die haben schon Dienste für mich. Die haben zum Beispiel gesagt, ich kann da beim Kaffeedienst mithelfen oder so und danach spülen, aber das will ich alles nicht machen, sondern ich möchte dann irgendwie das und das leiten. Dann haben wir gesagt, wieso fängst du nicht erstmal mit sowas an und beweist dich mal in den kleinen Dingen, dass du da treu bist. Ja, nee, also sowas will ich nicht machen. Das hat er für sich einfach nicht als notwendig erachtet, sondern er wollte eigentlich gleich höher hinaus. Ja gut, heute geht er in gar keine Gemeinde mehr und hat es eigentlich weggeschmissen und mich wundert es eigentlich nicht. Also es war halt einfach der falsche Weg zu sagen, ich will gleich hoch hinaus, sondern diese kleinen Dienste, das ist ein ganz typisch biblisches Prinzip, dass Gott erstmal kleine Aufgaben gibt und die werden dann immer größer. Im Grunde derjenige kriegt immer mehr Talente. Das ist der Weg und von daher, und ich denke, das zeigt auch, wenn sich jemand zu schade eigentlich ist, um Gemeinde zu putzen oder sowas, da muss ich sagen, der hat in Leitungsaufgaben überhaupt nichts verloren in der Gemeinde, wer sich da zu schade ist. Der ist absolut untauglich, weil demjenigen, dem fehlt es eigentlich so an Demut und Bescheidenheit, dass eine große Aufgabe überhaupt nichts für ihn sein kann, weil er dafür den falschen Charakter hat. Also das zeigt eigentlich einen charakterlichen Mangel und von daher wäre, ja, wer sich für die kleinen Dinge zu schade ist, der ist für die großen auf jeden Fall untauglich. Das muss man so deutlich sagen. Ist zwar nicht populär, aber ich denke, auch da sehen wir in der Bibel wieder klare Beispiele und wir sehen es auch einfach klar in ja, unserem Leben oder in unserem Umfeld, wenn wir es mal aufmerksam beobachten. Okay, genau. Also, wir fassen zusammen. Es gibt im Grunde eine Entwicklung, derjenige soll lernen, wie man dient, da gibt es verschiedene Aufgaben, es gibt viele Dienste und die Dienste steigern sich eigentlich immer weiter, so ist das der Sinn. Man darf das jetzt aber nicht so sehen, wie man das vielleicht jetzt in der Arbeitswelt betrachtet, dass man das sagt, du sollst Karriere machen und musst jetzt quasi das Fundament legen für deine Karriere in der Gemeinde, weil eine Gemeinde ist jetzt nicht mit der Arbeitswelt vergleichbar, aber Gott formt halt eigentlich die Charaktere der Menschen und das macht er nach und nach und führt sie langsam an die größeren Aufgaben heran. Haben wir jetzt eigentlich so den Wandel von vielleicht einem Interessierten bis zum Gemeindemitglied, was engagiert ist oder vielleicht sogar immer weitergeht. Jetzt haben wir das mal gesehen, wie das eigentlich mustermäßig stattfinden soll. Und ich denke, alles, was da von dem Muster abweicht, bringt dann öfters mal Probleme. Genau. Gut, jetzt schauen wir das nächste an. Das gilt zu jeder Phase. Punkt D, gehe hinaus. Matthäus 28, 18 bis 20. Mhm. Und dann noch Apostelgeschichte 8, Verse 1 bis 4. Mhm. Okay, was machen die Jünger? Einmal, was ist der Auftrag von Jesus, kurz bevor er in den Himmel fährt? Und was ist dann passiert in der Apostelgeschichte? Geht hin. Okay, zu wem? Aha, okay, geht hin zu allen Völkern. Und zu welcher Gruppe in den Völkern speziell? In dieser Stelle jetzt? Also zu den Ungläubigen, oder? Nicht. Weil im Grunde, wir sehen hier, bis Apostelgeschichte 8, die Gemeinde, wo ist die im Wesentlichen bis dahin? Wo passiert das? Eigentlich passiert alles in Jerusalem. Und man hat, also wenn ich es lese, dann habe ich so fast den Eindruck, dass da zu viel in Jerusalem ist und im Grunde erst in dem Moment, wo die Verfolgung richtig losgeht und sich die Jünger zerstreuen, da verteilen sie sich eigentlich auch wirklich. Also natürlich waren da vorher mit Sicherheit auch schon welche außerhalb von Jerusalem aktiv, da gab es sicherlich auch Christen, aber dass die Jünger dann wirklich mal so richtig losgelegt haben und sich weit verteilt haben und weit gekommen sind, das ist eigentlich in dem Moment erst passiert, als die Verfolgung begonnen hat. Erst da haben sie sich wirklich weit zerstreut. Also scheinbar war es auch notwendig, dass Gott diese Verfolgung schicken musste. Das ist vielleicht wie wenn man dann in so ein Wespennest reinsticht, plötzlich sind dann alle, haben sie sich mal verteilt. Ja. Okay, gehe hinaus, Evangelisation. Wo kann man Evangelisation überall betreiben? Wie kann das ausschauen? Wo kann man Menschen erzählen? In der Stadt, genau. Okay. Ja, zum Beispiel jetzt unser Büchertisch wäre sowas für die Stadt. Aber es gibt noch mehr, viel mehr. In der Nachbarschaft, jawohl. So, andere Länder, das wäre dann, wie nennen wir das, wenn jemand, genau, Missionare in anderen Ländern. Ja. Will, ich glaube, ihr macht es ja jedes Jahr mit diesem Adventsfenster. Vielleicht kannst du da mal kurz was dazu erzählen. Ich denke, das ist auch mal eine gute Möglichkeit. Aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, dass du mal vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch kommen kannst oder wenigstens was zu Menschen sagen kannst, was du in der Form in einem normalen Gespräch vielleicht nicht so einfach hinkriegen würdest, oder? Ich denke, man sieht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch manches, was wir jetzt gar nicht so kennen, aber da bieten sich vielleicht doch immer mal wieder Chancen. Ja, aber wie wir es auch sagten, vielleicht einen evangelistischen Bibelkreis, wenn man Leute findet, die bereit sind zu kommen und auch aus der Bibel hören wollen. Das ist natürlich Voraussetzung. Aber ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich bin neulich mal mit dem Zug gefahren und habe eigentlich mit nichts gerechnet und hatte nur meine Bibel noch da liegen, weil ich sie vorher gelesen habe. Und dann bin ich auch mit mehreren Leuten ins Gespräch gekommen, was ich jetzt eigentlich weder selber geplant hatte noch erwartet hatte. Aber da tun sich dann auch manchmal unerwartet Türen auf und dann müssen wir halt einfach bereit sein, wenn es soweit ist. Also, wir sehen, Christen bleiben nicht unter sich in der Gemeinde, sondern sie sind immer offen und sie Gemeinden gründen. Sie sollen neue Menschen zum Glauben führen und sie sollen, wenn es geht, auch Menschen aus ihrer eigenen Gemeinde senden. Kann zum Beispiel für die Mission sein. Aber ich denke, es ist nicht immer Voraussetzung, dass man in weit entfernte Länder geht, weil ich glaube, auch in Deutschland ist im Moment genügend zu tun. Also ja, es darf auch gerne hier noch in der Gegend sein. Nicht jeder, der Menschen für Jesus gewinnen will, muss dafür weit weggehen, sondern ich glaube, in Deutschland ist ein großes Missionsfeld. Ja, wir sind mittlerweile Missionsland geworden. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, stimmt natürlich, aber also ich will jetzt damit sagen, weil ihr habt das schon manchmal so wenig beobachtet und da habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so höre, dass also manche Menschen, bei manchen Geschwistern habe ich so den Eindruck gehabt, die sagen, wenn du wirklich Menschen für Jesus gewinnen willst, dann musst du in die Mission gehen, in ein anderes Land und das ist dann das Allerhöchste, da kannst du wirklich was machen und hier in Deutschland, wenn ich daheim bleibe, da kann ich eigentlich in der Form nichts machen. Da habe ich mir halt gedacht, naja, du kannst hier aber auch was machen. Du musst nicht in ein anderes Land gehen, sondern hier, du hast hier 80 Millionen Deutsche um dich herum. Zwar nicht in deiner Stadt, aber also darauf will ich halt hin, dass das nicht der einzige Weg ist, dass man sagt, nur derjenige, der jetzt in irgendeinem anderen Land ist, kann was tun, sondern dein eigenes Land ist Missionsland genug. Das ist auch das, was ich jetzt gerade in Deutschland beobachte. Gut, ich meine, andere Länder kenne ich auch nicht, aber hier fällt es mir auf, dass es da so ein bisschen so eine Unterwürfigkeit vor studierten Theologen gibt. Und das muss ich sagen, das sehe ich als Riesenproblem, dass da im Grunde zu viele Leute sich dann eigentlich verstecken. Also da geht man letztlich her, sagt, nee, wir brauchen in der Gemeinde, wir brauchen jemanden, der das studiert hat und wir brauchen einen Pastor, der uns das macht. Ja, das sind Gemeinden, die sind im Grunde halb tot, weil nichts läuft und dann meint man, jetzt holen wir einen Pastor von extern her und der reißt dann irgendwas, was 50 Leute zusammen nicht hergekriegt haben. Das reißt er nicht, das könnt ihr vergessen. Das wird nie einer hinkriegen, dass einer allein das umkrempelt, wenn 50 andere nichts tun. Also das geht nicht, aber da sagt man dann, nee, und das am besten, und er muss noch das und das studiert haben, weil nur dann können wir uns darauf verlassen, dass es wirklich was bringt. Ja, so funktioniert es aber nicht, sondern es liegt an dem einzelnen Gemeindemitglied. Da brauchst du 50 Leute, die engagiert sind, und nicht einen engagierten Pastor und 50 Schlafende in der Gemeinde. Ja, also das hat mir auch mal jemand erzählt, dass er gesagt hat, sie hatten einen, der war dann hinten in der Gemeinde gestanden, hat gesagt, ja, ich möchte Jesus annehmen, wie mache ich das? Und dann waren alle ratlos rumgestanden und wussten nicht, was sie tun sollen und haben schlussendlich dann zum Pastor irgendwann abgedrückt, weil der halt letztlich muss, weil er nicht anders kann als Pastor. weil die eigentlich gar nicht wussten, was soll ich mit ihm machen, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will jetzt Jesus annehmen, was mache ich da? Sie hatten keine Ahnung, also sie waren total überfordert da gestanden. Und es darf in der Gemeinde keinen geben, der überfordert ist. Das darf nicht sein. Niemals darf es da ein Mitglied geben, was in dem Fall überfordert ist, sondern das muss jeder wissen, was er dann zu tun hat. Und im Grunde alles andere ist eigentliche Versagen. Klingt hart, aber ja, es ist ein Zustand, den wir leider haben, wo es, was ich so sehe, halt eine Schwäche ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ausschaut, aber da ist mir schon aufgefallen, dass es da eigentlich krankt oft. Die Zeit ist knapp, springen wir zum Römisch 3 und überspringen 2, es sei denn, wir sollten am Schluss noch ein bisschen Zeit haben. Machen wir es ganz kurz. Gebetszeiten, lesen wir noch geschwind die Bibelstelle, Lukas 11, 1 bis 13, ja, 1 bis 13. Okay, also die Gebetszeiten, machen wir es kurz im Grunde. Was ist der Vorteil von Gebetszeiten hier alleine, aber auch in der Gruppe? Was bringt uns das konkret? Was lernt man in einer Gebetsgemeinschaft? Beten. Ja, klingt eigentlich dumm, man lernt beten, aber es ist tatsächlich so, auch das hört man immer wieder, dass Menschen sagen, wie betet man denn eigentlich, was soll ich da sagen, ich weiß nicht, was ich da beten soll, gerade wenn manche das vielleicht irgendwie kennen, dass man immer nur so vorgefertigte Gebete hat, das muss man denen tatsächlich erstmal beibringen, dass man sagt, nein, nicht vorgefertigte Gebete sind ein Gebet, wie es sein soll, sondern du musst selber sprechen über das, was du auf dem Herzen hast und bitten und danken und loben und anbeten, was da eben so dazugehört. Also ja, das lernt man gut. Ja. Ich denke, man lernt vielleicht in der Gruppe auch manchmal besser, dass man ein bisschen Ausdauer braucht beim Gebet. Also viele meinen, sie beten einmal und 5 Minuten später passiert es, sondern manchmal dauert es halt Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Aber auch das kannst du in einer Gruppe von Menschen viel besser lernen, dass zum Gebet halt auch Beharrlichkeit gehört. Ja, also sie sind sehr wichtig, wir können viel lernen und ich denke, ja, es ist, man kommt auch in Austausch mit anderen Christen, also da erwächst oft noch mehr draus. Okay, zu Punkt 4, die Gruppen, ich denke, es ist eigentlich jedem klar, braucht man nicht viel dazu sagen, also Gruppen haben ja ganz verschiedene in der Gemeinde, ja, das kann der Chor sein, Jungschar, wenn es vielleicht gibt, oder einen Teenkreis oder Hauskreise, wenn es sowas in der Gemeinde gibt. Also da gibt es verschiedene Formen von Gruppen, die vorhanden sind. Und der Sinn von Gruppen und der Vorteil ist natürlich, Geschwister lernen sich besser kennen, halt doch ein bisschen besser wie sonntags nach dem Gottesdienst, wo der eine dann schon schnell wieder weg muss und der andere muss noch mit 3 anderen reden, sondern da können Menschen wirklich auch mal länger sich austauschen. Und ja, sehen halt auch das Leben von anderen Menschen und können einfach viel mehr verstehen, wie man als Christ lebt, indem sie sich mit anderen Christen austauschen, indem sie auch über manches sprechen, da vielleicht über Probleme beten. Also es ist ja eigentlich die Keimzelle für eine Gemeinde, sind die kleinen Gruppen, die überall in der Gemeinde sind. Was natürlich jetzt nicht so verstanden werden soll, dass man sagt, es sollen lauter Gruppen sein, die abgeschlossen sind und ja, am Ende noch verfeindet sind oder so. Also es sollen keine Splittergruppen oder Fraktionen sein, die sich bilden, sondern es soll nur vorteilhaft sein. Also es soll nur den Einzelnen voranbringen und nicht irgendwie als Fraktion oder so auftreten. Und wie gesagt, die sind auch durchlässig, die Gruppen, und durchmischt und es gibt verschiedene und die überschneiden sich, aber es sind halt dann doch, ja, keiner kann mit 100 Leuten immer gleichmäßig Kontakt halten. Und ja, zum Glaubensgrundkurs brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen, das haben wir die letzten Male eigentlich oft genug gehört, es geht darum, oder heute haben wir es auch am Anfang der Stunde schon gehört, es geht darum, dass man Menschen mal von Grund auf die Lehren der Bibel beibringt, damit sie überhaupt wissen, was steht in der Bibel drinnen und was glaubt so ein Christ.